Herzlich willkommen in 1:1 der Talk. In Deutschland, da sagt man zur Begrüßung Hallo, Servus, Grüß Gott. Es fällt eher knapp aus. Herr Hajjaj, auf Arabisch begrüßt man sich da ausführlicher?
Es kommt darauf an. Es gibt auch so etwas Ähnliches wie Hallo, nämlich Marhaba oder ein bisschen länger Assalamu alaikum, wenn man religiös orientiert ist.
Herzlich willkommen und Mahaba, also in 1:1 der Talk. Heute mein Gast, der Publizist Aref Hajjaj.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Aref Hajjaj, Vorsitzender des Palästinensischen Forums.
Herr Hajjaj, Sie sind ein Mann der Sprache. Was lieben Sie am Arabischen und was lieben Sie vielleicht auch am Deutschen?
Ich muss sagen, ich liebe beide Sprachen insgesamt. Ich finde, beide Sprachen sind sehr schön, obwohl die Araber meinen, Deutsch wäre keine schöne Sprache. Das sagen die Araber, die noch nie ein Wort Deutsch gelernt oder gar gesprochen haben, weil sie meinen, diese Sprache ist nicht melodisch genug. Umgekehrt sagen auch viele Europäer, auch viele Deutsche, Arabisch sei keine melodische Sprache und klinge nicht so schön. Aber wissen Sie, wenn jemand wie ich beide Sprachen beherrscht, dann kennt man sozusagen das Innenleben dieser Sprachen. Und ich kann nur sagen, ich liebe beide Sprachen. Ich finde, sie sind variationsreich. Die sind überhaupt sehr schöne Sprachen, nicht im Sinne der Musikalität, aber die klingen auch gar nicht so hässlich, wie man hier und da manchmal behauptet. Und man hat die Möglichkeit, in beiden Sprachen sich in einer sehr reichhaltigen Form, in eine Variation artigen Form zu artikulieren. Ich denke, das kann man vielleicht in jeder anderen Sprache tun, aber da ich diese beiden Sprachen sehr gut kenne, sage ich, ich liebe an diesen beiden Sprachen einfach, dass sie mir die Möglichkeiten haben, alles zum Ausdruck zu bringen, was ich gedanklich sozusagen in mir versteckt habe.
Auf welcher Sprache träumen Sie? Auf Deutsch oder auf Arabisch?
Ich muss sagen, seit Jahrzehnten auf Deutsch mehr.
Was erinnern Sie denn von Ihrer Heimatstadt, von Jaffa, in der Sie 1943 geboren sind?
Es kommt natürlich manches vom Hören sagen, aber auch ein Kind im Alter von 5 Jahren, so alt oder so jung war ich, als wir aus Palästina vertrieben worden sind, da erinnere ich mich doch an gewisse Dinge. Ich erinnere mich an diese große Farm, an die Plantage. Ich erinnere mich auch an das Leben in Jaffa, an die vielen Verwandtschaften, an die Feierlichkeiten, wo auch Kinder, ich gehörte dazu, im Mittelpunkt des Lebens, der Feiern, der gesellschaftlichen Aktivitäten. Da kann ich mich daran erinnern, zum Beispiel auch an die Stadtwohnung. Das war ja etwas außerhalb der Plantage. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mit meinen älteren Verwandten, mein Vater ist leider sehr früh gestorben, da war ich 1,5 Jahre, dass sie mich auch mitgenommen haben zu einem Kolonialwarengeschäft, das uns gehörte. Und da war ich sehr glücklich, dass ich sehr viele Süßigkeiten bekommen habe und ähnliches. Solche Erinnerungen. Es kommt natürlich hinzu, dass man mir vieles erzählt hat. Meine Mutter, meine älteren Geschwister. Ich bin ja das kleinste Kind. Ich kann mich auch daran erinnern, an das, was die mir erzählt haben, sozusagen ergänzend zu meinem eigenen kreativen Gedächtnis.
Das heißt aber, wenn Ihr Vater so früh verstarb, Ihre Mutter war allein mit Ihnen, mit 6 Kindern, als sie dann im Libanon ankam.
So ist das. Wir waren 6 Geschwister und wir hatten keinen Vater mehr gehabt. Der ist leider früh gestorben, krankheitsbedingt. Und meine Mutter musste diese gesamte Herausforderung auf sich nehmen. Gewiss, der Onkel, das heißt der Bruder meines Vaters, hat auch mitgeholfen. Aber in substanziellen Fragen war meine Mutter auf sich allein angewiesen. Also ich war 5. Und der älteste Bruder, 12 oder 13 Jahre älter als ich, also 17, 18, alle heranwachsende Jugendliche, ich habe leider nur eine Schwester und sie ist die einzige, die ja noch lebt. Das war für meine Mutter wirklich ein sehr harter Aufwand. Ich erinnere mich auch auf der Schiffreise von Jaffa nach Beirut. Wir waren nicht immer brav, wir waren nicht immer geduldig. Aber sie musste uns immer sozusagen zur Vernunft bringen, aber sie musste uns auch mit dem versorgen, was wir brauchten, Essen, Trinken, Ruhe, Schlafen und Ähnliches. Und dieses Erlebnis hat vor allem meine Mutter geprägt, aber das hat uns alle, ihre Söhne und ihre Schwester, auch mitgeprägt. Wir haben gespürt, wie schwierig das sein würde. Ich als Kind weniger, ich konnte ja nicht so reflektieren, aber die anderen wussten, dass der Weg sehr schwierig sein wird von Jaffa bis zum Exil, zunächst nach Beirut und dann später nach Kuwait.
Wo sind Sie dann zur Schule gegangen?
Ich bin in eine Grundschule gegangen in Beirut. Da konnte man schon im Alter von 5 Jahren, also man musste nicht 6 Jahre alt sein. Und ich habe eine gute Erinnerung an diese Schule. Ich habe überhaupt eine gute Erinnerung an die Diaspora. Zumal ich in Beirut sehr wohl gefühlt habe, mit einem kleinen Unterschied.
Mit welchem Unterschied?
Also ich habe zunächst als Kind wahrgenommen, da hat sich für mich so gut wie gar nichts geändert. Das Mittelmeer war da. Die Vegetation ist identisch mit der Vegetation in Jaffa, Haifa oder Akko und so weiter. Die Menschen sahen mehr oder weniger so aus wie wir, Palästinenser aus Jaffa. Die sprachen ja denselben Dialekt. Das sind ja so minimale Unterschiede zwischen Palästinensisch und Libanesisch, weil beide Sprachen gehören zu einer Sprachgruppe, nämlich gehören zum Syrisch-Arabischen. Also da war auch kein Problem. Der Unterschied lag darin, dass ich schon als Kind gespürt habe, dass es uns ökonomisch bei weitem nicht so gut gegangen ist wie damals in Jaffa, wo wir wirklich sehr gut situiertes Leben geführt haben. Aber da hat man gespürt, dass es etwas weniger. Also man musste immer haushalten, sparen. Das musste meine Mutter natürlich machen. Wir haben glücklicherweise nicht in einem Flüchtlingslager leben müssen. Also es ging einigermaßen mit den Verhältnissen, mit den materiellen Verhältnissen, dass wir in einem kleinen bürgerlichen Milieu leben konnten. Aber ich spürte schon, dass materiell und sozial und auch gesellschaftlich bei weitem deutlich schlechter uns ging als damals in Jaffa.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Aref Hajjaj, Übersetzer und Publizist.
Herr Hajjaj, wie gelang es, dass Sie dann studieren konnten in Deutschland? Das ist ja auch ein immenser finanzieller Aufwand.
Bevor ich diese Frage beantworte, Frau Eder, darf ich sagen, die Diaspora für uns bestand aus 2 Ländern, ja. Libanon und Kuwait. Vielleicht nur 2 Sätze sagen. Ja. Erst in Kuwait habe ich am deutlichsten gespürt, dass wir Vertriebene, dass wir Flüchtlinge sind. Denn Kuwait unterscheidet sich ja vor allem damals in den 50er Jahren völlig von dieser vegetativen Landschaft in Libanon, also mediterran etc. Da habe ich gesehen, alles ist völlig anders. Und da habe ich schmerzhaft gespürt, dass ich wirklich ein Flüchtling bin, dass wir nicht zu diesem Kulturkreis gehörten. Also das war für mich Kuwait eine Zäsur. Auf der anderen Seite waren wir natürlich froh darüber, in Kuwait leben zu können, weil da ging es meine Familie und mir natürlich auch dadurch wirtschaftlich viel besser. Aber zu Ihrer Frage nach Deutschland, das hat einen ganz einfachen, wenn Sie wollen, banalen Hintergrund, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Nämlich 2 ältere Brüder haben bereits in Deutschland angefangen zu studieren, und zwar an der sehr berühmten TH Darmstadt. Und ich habe zu meiner Familie, das heißt zum Oberhaupt der Familie, das war die Mutter, ich habe gesagt, ich will auch in Deutschland studieren. Und nach der Denkweise der Palästinenser, der vertriebenen Palästinenser, sollte man, wenn man überhaupt an eine akademische Ausbildung denken wollte, entweder Ingenieurwissenschaft oder Medizin studieren. Und da habe ich das akzeptieren müssen, weil ich unbedingt, wie meine beiden Brüder, auch in Deutschland studieren und leben wollte. Aber ich habe es an der TH Darmstadt nur 1 Semester ausgehalten, weil das entsprach ja nicht meinen Dispositionen, meinen Hobbys, meiner Veranlagung.
Sie sind einfach ein Geisteswissenschaftler.
Ich bin ein Geisteswissenschaftler und dann bin ich umgesattelt, Gott sei Dank ganz in der Nähe meiner Brüder, also Heidelberg, Darmstadt. Dann bin ich umgesattelt an die Uni Heidelberg und das waren für mich der Beginn der glücklichsten Jahre meines Lebens in Deutschland.
Da klingen Sie ganz schwärmerisch. Sie hatten eine gute Studentenzeit offensichtlich.
Eine wunderschöne studentische Zeit in jeder Hinsicht. Die Fächer, die ich studiert habe, Politik, Wissenschaft, Völkerrecht und Geschichte, gefielen mir sehr gut. Ich habe nicht nur studiert, sondern ich habe richtig schön gelebt und ich genoss die Romantik von Heidelberg, Schloss, den Philosophenweg. Also es war eine unheimlich wunderschöne Zeit für mich.
Herr Hasch, das ist schön, Ihnen dazu zu hören, wenn Sie da ins Schwärmen kommen. Aber wie passt das zusammen mit etwas, was ich über Sie gelesen habe? 1967, zur Zeit des Sechstagekriegs, da haben Sie wohl mal eine Woche lang das Studentenwohnheim nicht verlassen.
Das ist wohl wahr. Das war eine Zäsur. Da brach der Judikrieg, der sogenannte Sechstagekrieg, Israel und die drei arabischen Staaten, Ägypten, Syrien und Jordanien. Das habe ich als einen psychisch großen Schmach empfunden, wie die arabischen Armeen sozusagen niedergemacht worden sind, wie sie besiegt worden sind, wie die Welt, nicht nur die israelische Gesellschaft und der israelische Staat, sondern die gesamte Welt einschließlich des Westens und natürlich Deutschlands, wie man sozusagen dieses Ereignis mit Schadenfreude betrachtet hat. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ja furchtbar, das ist schrecklich. Das hat mich als junger Mann zutiefst verletzt innerlich. Ich habe sogar dadurch eine Krankheit bekommen. Nämlich direkt nach dem Junikrieg bekam ich eine Erkältung, einen Schnupfen. Und normalerweise kriege ich so etwas, wenn überhaupt, dann im tiefsten Winter. Aber das war ja im Sommer. Und das dauerte ja nicht nur eine Woche, nicht zwei Wochen, nicht vier Wochen, sondern viel länger. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und das habe ich ja in meinem Buch thematisiert, also Krankheit mit politischem Hintergrund. Und er hat dann nach mühevollen Untersuchungen festgestellt, das hat mit Erkältung, mit Schnupfen nichts zu tun, sondern das ist die Allergie. Wahrscheinlich hatte ich sie potenziell gehabt, aber sie ist ausgebrochen und zwar in einer rasanten und schrecklichen und schmerzvollen Form infolge dieser schmachvollen Erfahrungen, die ich erleiden musste.
Herr Hasch, Sie haben in der Neuen Züricher Zeitung einen vielbeachteten Essay geschrieben mit dem Titel »Palästinas Zukunft muss offen bleiben« und darin stellen Sie fest, dem Westen fehlt der Einblick in die palästinensische Kultur. Inwiefern, wo brauchen wir da Nachhilfe?
Ich finde, Frau Eder, zunächst einmal denkt man in zu juristischen Kategorien, wenn man den Wunsch der Palästinenser nach Staatlichkeit beurteilt. Nämlich von vielen Seiten hören sie, ja, aber es hat ja nie einen Palästinastaat vor 48 gegeben. Also was wollt ihr Palästinenser? Da sage ich immer, aber es hat auch vor 48 oder vor 45 auch keinen souveränen, modernen libanesischen Staat, auch keinen syrischen, keinen irakischen, denn viele dieser Staaten standen unter einer Fremdherrschaft und zwar der verschiedensten Art und Weise. Aber zeitgenössisch, sagen wir im 20. Jahrhundert, das waren die Briten oder die Franzosen. Und da sollten diese Staaten in die Unabhängigkeit gebracht werden. Das ist ja geschehen im Falle fast aller arabischen Staaten, ja alle eigentlich mit Ausnahme der Palästinenser. Deswegen wundere ich mich, dass wenn man mit pro-israelischen Kolleginnen und Kollegen diskutiert, dass sie sagen, ja, aber Palästina, was ist das? Das gab sowas nicht. Ja, als moderne, sagen wir, rechtswissenschaftlicher Begriff gab es tatsächlich nicht. Aber es hat ja ein Volk gegeben. Es hat eine Nation mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl, und das nannte man Palästina, natürlich innerhalb des größeren Begriffs Syrien oder Levante. Außerdem, was auch sehr klar und deutlich fehlt hier, gerade in Deutschland, man hat ja aufgrund der schrecklichen Vergangenheit in der Nazizeit, die Verfolgung und die Ermordung der Juden und auch andere Opfer, gleichzeitig vergessen zu erahnen, dass durch die Entstehung des Staates Israel und die Nichtentstehung eines palästinensischen Staates sehr viel Unrecht getan worden ist, und zwar an die Adresse der Palästinenser. Also diese Einseitigkeit ist so erschreckend, aber diese Einseitigkeit ist oft darin begründet, dass man über die Hintergründe so gut wie kaum etwas weiß. Denn ein Volk, das seit Jahrhunderten in diesem Gebiet lebt, auch wenn natürlich auch andere Völker hinzukamen, aber Völkerwanderung hat es ja überall gegeben, aber diese Einseitigkeit im Blickwinkel bei der Betrachtung der Palästinenser und der palästinensischen Sache ist manchmal erschütternd und tut weh.
Aber diese Einseitigkeit wirft man sich ja sozusagen munter gegenseitig auch vor. Es gab auch den Wunsch sozusagen, dass die muslimische, dass die arabische Community eine deutlichere Reaktion auf den Überfall der Hamas am 7. Oktober zeigt. Können Sie diesen Wunsch nachvollziehen?
Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich habe auch in meinen vielen Vorträgen und auch in meinen Essays die Gräueltaten von Hamas am 7. Oktober eindeutig verurteilt. Und es gibt auch viele Palästinenser und Araber, die das tun. Aber es ist natürlich sehr irritierend zu erleben, dass manche in den palästinensischen und in den arabischen Kreisen darauf anders reagiert haben. Nämlich sie haben diese schrecklichen Untaten heroisiert. In den Seelen der Menschen, gerade der Palästinenser, ist so viel Schmerz hängen geblieben, dass sie einfach durchaus in ihrer Reaktion pathologische Züge zeigen. Ich bin kein Psychologe, aber ich habe das ein bisschen nebenbei auch studiert. Und deswegen haben sie gedacht, ja, endlich sind wir nicht immer nur die Opfer, die Geschlagenen, die Getöteten, sondern wir machen mal etwas anders. Und zwar angesichts der Tatsache, dass was die Israeli, ich sage nicht seit 48, ich sage vor allem seit dem Junikrieg 67, was sie angerichtet haben, was sie für Unrecht den Palästinensern angetan haben, wie viele Menschen sie gefoltert, getötet haben. Denken Sie schon allein an, ich sage es das ganz, ganz offen und ganz klar, an das Verbrechen des Siedlungsbaus in der Westbank. 700.000 Siedler leben dort und sie terrorisieren die Palästinenser. Sie nehmen ihnen ihr Hab und Gut, sie zerstören ihre Häuser, sie foltern sie, sie sind oft Soldaten. Also ich will damit nur sagen, wie Herr Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, es ist nicht der Anfang und es ist nicht das Ende der Geschichte, ohne den 7. Oktober rechtfertigen zu wollen. Was die Israelis vorher gemacht haben, ist erschreckend. Ist es also so furchtbar für die Palästinenser?
Es ist in der Berichterstattung immer ein Unterschied gemacht worden zwischen der palästinensischen Zivilbevölkerung und der Hamas. Vielleicht können Sie zu diesem Verhältnis noch mal was sagen. Wie viel Rückhalt hat die Hamas beispielsweise im Gazastreifen?
Ich fürchte, dass Hamas heute mehr Rückhalt unter der Bevölkerung in Gaza und in der Westbank hat als vor dem 7. Oktober. Vor dem 7. Oktober, darüber gibt es Studien, da kann man das einfach nachweisen im Internet oder auch in vielen Studien, da genoss Hamas innerhalb des Gazastreifens, das war ja sozusagen das Herrschaftsgebiet der Hamas, wohl kaum mehr als 28% an Beliebtheit, also weniger als 30%, einfach deswegen, weil man gesehen hat als Zivilbevölkerung in Gaza, dass Hamas vieles für die militärische Ausbildung, für die Tunnel, für die Vorbereitung auf eine Auseinandersetzung militärischer Art mit Israel sich vorbereitet, um die Belange, um das Alltagsleben der Menschen in soziale, in gesellschaftlicher Hinsicht zu kümmern. Überlegen Sie sich, es hat ja in Gaza gibt es immer noch keine Kinos, keine Jugendclubs. Also die Menschen haben oft keine Luft zum Atmen gehabt. Also ich möchte gerne deutlich unterscheiden zwischen Hamas als eine islamistische Führung und der Zivilbevölkerung. Wenngleich vielleicht jetzt die Popularität ein bisschen angestiegen ist, also ich würde sie aber nicht höher einschätzen als 35-40%, und das ist schon hoch genug.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Aref Hajjaj, optimistischer Pessimist.
Herr Hajjaj, lassen Sie uns über Lösungen nachdenken. Sie haben das schon oft getan. Vorher muss man sagen, in den besetzten Gebieten wurde im Jahr 2006 zuletzt gewählt. Seitdem regiert die Fatah, ist aber jetzt nicht politisch legitimiert. Und im Gazastreifen, da kam 2005, glaube ich, die Hamas an die Macht. Also es gibt sozusagen eine duale Führungsstruktur, kann man sagen.
Ja, absolut. Und das ist sehr beklagenswert aus der Sicht der Mehrheit der Palästinenser. Denn weder Hamas im Gazastreifen noch Fatah PLO in der Westbank verfügen über eine wirkliche demokratische und politische Legitimität. Es hätte spätestens 2010 gewählt werden sollen. Aber es tut mir leid zu sagen, beide Führungsriegen hier und da im Osten und Westen sind zu bequemlich, um einfach wählen zu lassen. Oder sagen wir mal so, sie sagen, wir würden gerne wählen lassen, demokratisch, aber die Israelis erlauben das gar nicht. Das glaube ich ihnen schon, denn die Israelis sind eher interessiert am Status quo, obwohl, wie gesehen, der Status quo ist nicht unbedingt bequem aus israelischer Hinsicht. Aber ich finde, wenn der Wille wirklich vorhanden wäre, neue demokratische Wahlen auszurufen, dann hätte Palästina oder die Dualführung die Unterstützung, die volle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Auch die Amerikaner hätten mitgemacht, die Deutschen, die EU und so weiter. Also das ist ein beklagenswerter Zustand. Man redet nur von Hamas im Westen und von Fatah im Osten. Aber es gibt viele kleinere und auch mittelgroße Strömungen im Hintergrund, aber die haben keine Chancen überhaupt, weil es ja überhaupt keine Wahlen stattgefunden haben seit langer Zeit. Wahlen ist ein Muss, natürlich jetzt nicht angesichts der Katastrophe in Gaza, aber das gehört meiner Meinung nach politisch, gesellschaftlich, kulturell zu den Hauptprioritäten des künftigen Lebens der Palästinenser.
Es gibt ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Es gibt den Status quo, wie er jetzt ist. Es gibt eine von der Politik manchmal beschworene Zwei-Staaten-Lösung, wobei das ist schwierig, auch angesichts von 700.000 Siedlern in der Westbank. Und dann gäbe es die Utopie sozusagen eines gemeinsamen Staates. Mhm. Und für diese Utopie haben Sie einen Namen. Wie heißt Ihr Staat?
Ich nannte diesen utopischen Staat Abraham Ibrahim, weil das ist ja unser gemeinsame Patriarch, sowohl für die Juden als auch für die Palästinenser. Und ich habe gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist ja nicht a priori schlecht, aber sie ist nicht machbar. Und ich wundere mich, dass die Politiker, die dafür plädieren, dass die Zwei-Staaten-Lösung anvisiert werden soll, nicht gleichzeitig sagen, aber das geht momentan nicht, solange die 700.000 bleiben. Ich höre auch von niemandem die Forderung nach Räumung der Siedlungen. Früher, in den 80er Jahren, hat die deutsche Nahostpolitik deutlich gefordert, die Räumung der Siedlungen. Heute spricht Frau Baerbock zum Beispiel oder auch Herr Scholz oder auch wie sie alle heißen, höchstens von der Notwendigkeit eines Siedlungsstopps. Aber das hilft uns nicht weiter angesichts von 700.000 in diesem kleinen Gebiet. Warum nicht visionär denken? Ich meine, die Juden wollten ja einen Staat haben. Ende des 19. Jahrhunderts haben sie sich versammelt unter Herzl und haben das geplant in Basel. Und die Palästinenser sollen auch visionär dafür eintreten, dass wir wieder wie vor 48 gemeinsam in einem Staat leben, Abraham, Ibrahim, die israelischen Juden und die palästinensischen Christen und Moslems. Ich denke, das ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit, ja, wenn der Wille da ist.
Herr Hajjaj, man muss das erklären. Sie haben das in einem Artikel bei der Süddeutschen Zeitung ausgeführt im Dezember vergangenen Jahres, weil Sie sagen, mit der Schweiz vergleichen. Also Sie stellen sich einen gemeinsamen Staat von Israelis und Palästinensern vor, einen Staat, in dem ein Nebeneinander ohne Nationalismus möglich ist, eine liberale Demokratie und dann föderal organisiert in Kantonen. Wieso dieser Vergleich mit der Schweiz?
Ja, das hat natürlich bei mir sowohl wissenschaftliche Hintergründe, weil ich als Politikwissenschaftler mit Regierungssystemen befasst habe und befasse. Aber ich bin ja auch privat liiert, wenn Sie wollen, mit der Schweiz. Meine Frau kommt ja aus einem Kanton.
Sie haben gute Erfahrungen gemacht mit der Schweiz.
Ich habe wunderbare persönliche und private Erfahrungen. Meine Frau kommt aus dem Kanton Tessin, also ihre Muttersprache ist Italienisch, aber sie spricht natürlich auch Deutsch und Französisch. Und ich kenne die Schweiz seit wirklich sehr langer Zeit. Also ich kenne die Schweiz genauso gut, wie ich das politische und das gesellschaftliche System hier in Deutschland kenne. Eines wissen viele Deutsche nicht. Es funktioniert alles bestens zwar in der Schweiz, aber die Schweizer Volksgruppe nicht. Es gibt ja drei oder man sollte vielleicht korrekt vier Volksgruppen, drei Sprachen, vier Sprachen. Es funktioniert gut, ohne dass die Menschen gegenseitig sich wirklich mögen. Ich meine, ich weiß nicht, Ihre Zuhörer kennen vielleicht den Begriff Rösti Graben, nämlich die Trennlinie zwischen der Deutsch-Schweiz und der französischen Schweiz.
Aber es gibt dann auch noch den Polentagraben.
Polentagraben, nämlich zwischen der Deutsch-Schweiz und dem Tessin. Das klingt natürlich nach Folklore. Also es funktioniert alles bestens. Und na gut, ich meine, es passiert manchmal, dass die Tessiner sich beschweren über zu viele Touristen, also eine Invasion an Touristen aus der Deutsch-Schweiz. Oder die französischen Schweizer sind pikiert, wenn sie merken, sie müssen mit den Deutsch-Schweizern Deutsch sprechen oder umgekehrt. Also es gibt Animositäten, aber wirklich der minimalistischen Art und Weise. Und deswegen habe ich gedacht, warum nicht in einem kantonal-föderativen System der Versuch nicht unternommen werden soll, einfach diesen schrecklichen, ewigen Konflikt zu entschärfen. Ich bin übrigens nicht der Erfinder dieses Begriffs. Es gibt auch viele intellektuelle Palästinenser, intellektuelle israelische Juden, auch Juden, die nicht Israeli sind, die treten dafür ein. Wir sind alle in der Minderheit, obwohl ich bin der Überzeugung, in Palästina gibt es eine kleine Mehrheit für diesen gemeinsamen Staat, aber in Israel ist es leider eine winzig kleine Minderheit, die dafür ist, mit dem Argument, Israel muss jüdisch bleiben. Aber ich sage, was heißt hier, Israel muss jüdisch bleiben? Natürlich kann jeder Jude, jeder Moslem, jeder Christ seinen Glauben praktizieren. Aber die Frage ist folgendes. Es gibt heute schon in Israel, im Kerngebiet Israel, 22% Palästinenser, ob Moslems oder Christen, spielt keine Rolle. Das heißt, sie gehören auch zu diesem Staat. Das heißt, der Staat ist heute schon nicht absolut oder nicht ausschließlich jüdisch. Und ich finde, man sollte ein bisschen versuchen, beides voneinander zu trennen. Also etwas moderner, also in Richtung Laizismus oder Säkularisation, ohne dass man den Menschen verbieten sollte, ihren Glauben auszuüben. Es gibt langfristig keine Alternative für den gemeinsamen Staat, wenn wir verhindern wollen, dass alle paar Jahre neue Kriege ausbrechen mit vielen Toten, Verletzten, Verstümmelten. Ich sehe daher keine Alternative dafür.
Aref Hajaj, heute zu Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Publizist, Übersetzer, Buchautor und Leiter des Palästina-Forums. Und Herr Hajaj, was viele Hörerinnen und Hörer von Ihnen wahrscheinlich nicht wissen, Sie waren jahrzehntelang Übersetzer im Auswärtigen Amt. Sie haben getroffen Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl, sogar Franz Josef Strauß. Wer war Ihnen der Liebste?
Das ist alles
gemein,
sehr,
gell?
Ja, ziemlich sehr sympathisch gemein. Ich muss sagen, am meisten habe ich geschätzt und gemocht Helmut Schmidt. Obwohl viele von ihm gesagt haben, er sei unnahbar, er sei ein bisschen überheblich, so abgehoben. Diesen Eindruck habe ich gar nicht gehabt. Er war ein bisschen streng in einer bestimmten Hinsicht, wenn er sie geschätzt hat. Und wenn er meinte, sie verstehen von dem, was sie sagen, dann hat er sie wirklich geschätzt. Aber wenn er spürte, dass zu viel Dilettantismus im Spiel war, dann konnte er den Eindruck erwecken, arrogant zu sein. Also ich bin mit ihm sehr gut zurechtgekommen. Natürlich habe ich Herrn Genscher viel häufiger erlebt. Das waren nämlich meine ersten 10, 12 Jahre im Auswärtigen Amt. Da war ich hauptsächlich als Dolmetscher. Später habe ich mich um die Ausbildung der Diplomatin gekümmert. Also mit Genscher habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber er war eher so unnahbar. Man konnte mit ihm nicht zum Beispiel über persönliche Dinge sprechen. Ich habe übrigens auch mit Herrn Kohl, obwohl er eine Politik vertreten hat, die nicht meiner Überzeugung entspricht. Ich bin ja kein konservativ denkender Mensch hier in Deutschland, sondern ich bin sozialisiert im Rahmen der Sozialdemokratie. Aber ich fand ihn sehr sympathisch im Hinblick auf seine wahnsinnige Neugier gegenüber fremden Kulturen. Also wir saßen manchmal stundenlang im Wagen von einem Ort zum anderen und dann wollte er mich unendlich befragen nach den Verhältnissen, nach den Dingen, nach den Verwerfungen kultureller Art und so.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Übersetzertätigkeit. Auf welchen Treffen haben Sie da übersetzt? Was waren das für Termine?
Also das waren alle möglichen Termine, nämlich wenn es darum ging, Termine, Gespräche, Verhandlungen zwischen der deutschen Seite und sagen wir der arabischen, der ägyptischen, der saudischen, der libanesischen, der syrischen, der palästinensischen. Das heißt, ich habe auch die Könige von Saudi-Arabien mehrere kennengelernt. Ich habe auch Assad, den Vater des jetzigen Präsidenten, häufig erlebt mit Genscher. Und er war gefürchtet wegen seiner langen Sitzungen, die nicht unter 4 Stunden gedauert haben, wobei er sich, Herr Assad, nicht nur für die Politik interessierte, sondern für die Kultur. Und man merkte, er hat vieles studiert, er hat sich gut vorbereitet auf die Termine, auf die Gespräche. Da hat er angefangen, zum Beispiel ausführlich, wirklich episch, über Schopenhauer, über Nietzsche, über Hegel, über Feuerbach, auch über Kant. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, man mag mir das nicht übel nehmen, oft habe ich als Beobachter, der zwischen den beiden vermittelt hat, das Gefühl, dass er kulturell, intellektuell, und zwar im Hinblick auf die politischen Theorien hier in Deutschland, mehr Bescheid wusste als manche deutsche Politiker, die sehr pragmatisch agierten. Die hatten keine Zeit oder, wie soll ich sagen, keine Lust gehabt, einfach sich damit zu befassen. Aber da muss ich sagen, eine Ausnahme war Franz Josef Strauß.
Den haben Sie auch getroffen.
Den habe ich getroffen. Ich habe getroffen ein paar Mal in Bonn, einmal auch zufällig in Kairo, aber nicht zum Dolmetschen. Aber in Bonn habe ich ihn zweimal getroffen und das waren die schwierigsten Termine, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil er, ich weiß nicht, ob er das bewusst so herausragend intellektuell reproduziert hatte, oder ob das einfach seine Art und Weise insgesamt generell. Es war eine der anspruchsvollsten Politiker intellektueller Art und im Hinblick auf seine kenntnisreichen Dinge, Beurteilung der Geschichte, aber auch der Philosophie, hat zum Beispiel auch manchmal ganze Sätze auf Latein vorgetragen, was natürlich für mich sehr irritierend.
Und dann haben Sie von Latein auf Arabisch auf Deutsch übersetzt oder wie haben Sie das gemacht?
Ich habe versucht zusammenzufassen oder aufmerksam zu machen, dass das nicht wirklich möglich ist, jetzt das in der gebotenen Präzision wiederzugeben.
Aber Sprache ist die Währung in der Politik. Sie als Übersetzer, ja. Lastete da die Verantwortung schwer auf Ihnen? Haben Sie manchmal schlecht geschlafen, weil Sie dachten, da greife ich je nach Wortwahl in politische Prozesse ein oder konnten Sie diese Aufgabe leicht nehmen?
Ich habe ja das ja nie das Fach studiert, denn ich habe das im Auswärtigen Amt sozusagen praxisorientiert studiert und das war ein hervorragender Vorgesetzter, Herr Heinz Weber, bei dem habe ich dieses Fach sozusagen studiert. Es war nicht so schwierig mit der Zeit, aber manchmal war es schwierig, wenn ich befürchten musste, dass wenn ich nicht geschickt in Anführungszeichen übersetzt hätte, dann wäre es zu einem Eklat gekommen.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Aref Hajjaj, heimatlos mit 3 Heimaten.
Herr Hajjaj, würden Sie sich immer noch als heimatlos bezeichnen?
Also heimatlos habe ich das benutzt, eigentlich nicht ich selber, sondern die Verlegerin hat das gebraucht. Aber ich muss sagen, ich bin ja nicht, sagen wir, national sozialisiert in keinem einzigen dieser 3 Staaten, nämlich Palästina, Deutschland und die Schweiz. Ich bin auch gar nicht sozialisiert worden damals in Kuwait, wo ich das Abitur gemacht habe. Das heißt, es ist immer ein Gefühl, du gehörtest einfach zu einer Minderheit. Also das Gefühl, zu einer Minderheit zu gehören, habe ich natürlich das immer noch, denn ich gehöre ja nicht der Mehrheitsgesellschaft, einfach weil die Leute, wenn sie meinen Namen hören oder lesen, dann wissen sie, der kommt aus einer anderen Kultur. Es gibt auch einige kleinere kulturelle Barrieren, die einen oder mich daran hindern zu sagen, ich bin hier zu Hause. Nein, aber ich bin ja nicht nur integriert, ich bin ja zum Teil assimiliert. Vielleicht ist diese heimatlos ist ein bisschen kokettierend gebraucht, denn ich fühle mich eigentlich am wohlsten hier in Deutschland wie auch in der Schweiz. Und ich muss leider sagen, und die arabischstämmigen Zuhörer mögen mir verzeihen, wenn ich sage, ich könnte mir nicht vorstellen, anderswo zu leben. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht in einem arabischen Welt zu leben vorstellen, denn da bin ich zu sehr seit so vielen Jahrzehnten hier verankert in die Kultur, in die Denkweise. Aber dennoch, Heimat bedeutet ohne nationale Bindung. Da unterscheide ich mich von einem, in Anführungszeichen, typischen Bio-Deutschen, unterscheide ich mich von einem typischen Bio-Schweizer. Aber das tut nicht weh, das Gefühl, heimatlos zu sein. Ich glaube, das ist eine Bereicherung. Und wenn ich das nochmal betone, dann ist auch ein bisschen Koketterie im Spiel.
Sie bezeichnen sich aber auch als säkularen Palästinenser. Ja. Wie ist Ihr Verhältnis zur Religion?
Wissen Sie, da muss ich hier an meine Mutter denken, die war eine fromme Muslima und ich habe sie nicht nur geliebt, sondern ich habe sie vergöttert und ihre Religiosität respektiert. Aber ich bin nun mal nicht religiös, ich bin säkular denkend, ich bin auch für die absolute Trennung zwischen Staat und Religion. Aber mich stört es auch nicht, wenn ich sehe, hier in Deutschland unter den migrantischen Muslimen, dass viele ihre Frömmigkeit anhängen. Ich habe nichts dagegen. Was ich dagegen habe, ist die Instrumentalisierung der Religion, ob von Seiten der Moslems, der Juden, der Christen etc., für politische Zwecke. Also ich habe Probleme mit dem politischen Islam und das habe ich in meinem zweiten Buch thematisiert. Aber ich habe nichts dagegen, dass die Leute einfach religiös orientiert sind. Damit komme ich zurecht. Und ich wundere mich, dass manche angeblich sachkundige Menschen in Sachen Orient und Islam zu mir sagen, hier in Deutschland, ja, aber das können Sie doch gar nicht. Sie können doch nicht Muslim von der Geburt sein und dann säkular sein. Ich sage, jawohl, das kann man. Und ich praktiziere das. Ich habe keine Schwierigkeiten. Ich habe keinen Hass oder keine Aversion oder Ressentiment gegen Muslime oder gegen gar fromme Muslime. Aber ich habe wirklich etwas Fundamentales gegen die politische Instrumentalisierung jedwede Religion.
Tauschen Sie sich hier in Deutschland mit israelischen Jüdinnen und Juden aus über die politische Situation, über den Krieg in Gaza? Sitzen Sie da manchmal gemeinsam davor und vielleicht auch gemeinsam ratlos vor diesem Konflikt?
Ich habe sogar Freunde, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, als auch in Österreich, mit Juden. Da muss ich aber sagen, das sind keine Parteianhänger von Herr Ben-Gvir und den anderen rechtsradikalen Israelis, sondern das sind liberale Juden. Meine lieblingsjüdischen Freunde sitzen in Zürich. Er ist ein frommer Jude, er ist sogar ein orthodoxer Jude. Aber im politischen Diskurs sind wir einer Meinung, nämlich, dass beide Volksteile die gleichen Rechte und Pflichten haben müssen in Israel, die Palästinenser und Juden. Es hat für mich wenig Sinn, sagen wir, Freundschaften anzustreben, das würde die andere Seite auch nicht wollen, mit rechtsradikalen oder rechtskonservativen Israelis. Aber es gibt überhaupt keinen Widerspruch für einen Palästinenser, sich mit Juden anzufreunden. Ich denke übrigens in diesem Zusammenhang an die Aussagen meiner Mutter, meiner Großmutter, meiner verschiedenen Onkel und Tanten, die mir berichtet haben, dass man damals vor 48, vielleicht nicht gerade 48, 47, sondern Anfang der 40er Jahre durchaus freundschaftliche Beziehungen mit jüdischen Nachbarn gepflegt haben. Das waren übrigens palästinensische Juden.
Wir haben, Herr Hajjaj, über eins noch nicht gesprochen, nämlich über Ihre Tätigkeit als Vorsitzender des Palästina-Forums. Vielleicht könnten Sie dazu noch zum Schluss einen Satz sagen, was Sie da machen.
Also es geht einfach um Völkerverständigung und auch um visionäre Projekte, nämlich wie können wir diesen Konflikt friedlich beenden, und zwar auf der Basis der Gerechtigkeit und der Menschenfreundlichkeit. Also ich habe ein wirklich kleines Forum. Wir haben auch kaum Mitarbeiter. Ich habe viele Gönner und viele Leute, die das unterstützen und die das bejahen. Aber die Tätigkeit erstreckt sich auf Vorträge, die normalerweise ich halte, oder Teilnahme an anderen Vorträgen. Da wäre ich oft eingeladen. Dann schreibe ich auch in meinem Homepage eine Menge an Statements, aber auch veröffentliche ich Interviews, die mit mir oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Also die Arbeit ist bescheiden, aber es dient dem Zweck der Öffentlichkeit in Deutschland, weil das ja in deutscher Sprache ist, in der Schweiz und in Österreich, zu informieren über das Los, über das Leid, über die katastrophale Situation vieler Palästinenser, vor allem in den besetzten Gebieten. Und darüber hinaus einfach gemeinsam mit ähnlich denkenden oder tickenden Menschen, ob sie Deutsche oder Palästinenser oder Juden, einfach nach Wegen zu suchen, wie man diesen schrecklichen ewigen Konflikt aus der Welt schaffen soll. Ich weiß, das kommt der Quadratur des Kreises gleich, aber es lohnt sich. Ich bin inzwischen auch alt geworden, aber ich will nicht damit aufhören, weiterhin dafür zu plädieren, dass mit Vernunft und mit politischem Wille und mit gesundem Menschenverstand dieser Konflikt gelöst werden könnte, wenn die Israelis vor allem, die sind ja die Stärkeren, bereit wären zu akzeptieren, dass auch die Palästinenser ein Recht auf Staatlichkeit haben. Und nicht nur auf die Staatlichkeit, sondern auf Recht auf Menschenwürde und Gleichheit. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel zur Lösung des Konflikts. Heute sind die Verhältnisse in Israel katastrophal, was den Rechtsextremismus betrifft. Auch bei Hamas, da bin ich alles andere als positiv orientiert. Aber deswegen setze ich Hoffnung auf neue Wahlen in den palästinensischen Gebieten, auf neue Initiativen von seitens der Palästinenser, gemeinsam mit den vernünftigen Israeli eine Lösung zu finden. Ich halte das für sehr schwierig, aber ich halte das nicht für eine Aufgabe, die überhaupt nicht realisiert werden könnte. Sie kann realisiert werden, aber im Augenblick fehlt vor allem bei der israelischen Seite der entsprechende politische Wille.
Sagt Aref Hajjaj. Er ist Publizist, Übersetzer und Leiter des Palästina-Forums. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Hajjaj.
Vielen Dank.
Und noch ein Tipp für Sie. Vom 15. bis zum 19. Oktober findet in Nürnberg das BR Podcast Festival statt. Dort können Sie Ihre Lieblingspodcasts hören, zum Beispiel 1:1 der Talk. Es ist aber auch dabei die Seelenfänger-Produktion oder auch der Tatort-Geschichte. Das alles live und hautnah auf der Bühne.